Willkommen zu The Capital Call, ein Podcast der Kanzlei WIPOC rund um das Thema Fonds. Ich bin Dana Ritter.
Und ich bin Nico Fischer. In diesem Podcast diskutieren wir aktuelle Themen aus der VC- und PE-Branche, vom Fundraising bis zum Exit.
Wir sprechen mit Brancheninsidern, analysieren Trends und suchen nach Insights für Investoren und Fondsmanager.
Wir blicken heute auf ein Thema, das nicht zuletzt durch den jüngsten Streich des Neo-Brokers Trade Republic frischen Wind bekommen hat. Und zwar das Thema ELTIF 2.0. Wir wollen uns heute einmal anschauen, was sich hinter diesem vergleichsweise neuen Produkt versteckt und wie der Status quo des ELTIF 2.0 im Markt ist. Und hier wollen wir vor allen Dingen auch einmal einen praktischen Blick auf das Thema aus der Sicht eines ELTIF-Fondsmanagers gewinnen. Dafür haben wir heute wieder einen Gast bei uns, Christian Mörsch.
Christian ist Diplomkaufmann und seit November 2022 als Vorstandsmitglied der Hansa Invest Lux, der Luxemburger Tochtergesellschaft der Hansa Invest, für die Bereiche Portfolio Management, Zentralverwaltung, Vertrieb und Relationship Management verantwortlich. Zuvor war Christian mehrere Jahre bei Bankhaus Lampe in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Leiter Finanzinstitutionen. Die Hansa Invest ist eine der führenden deutschen Service-KVGs für alle relevanten Assetklassen und Teil der Signal-Iduna-Gruppe. Christian, magst du einmal ganz kurz für diejenigen, die euch noch nicht kennen, erklären, was ihr bei der Hansa Invest Lux so alles macht?
Ja, hallo ihr beiden. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Unsere Gesellschaft ist auf die Verwaltung von Private Markets Anlagen spezialisiert und da insbesondere in den Bereichen Portfolio Management, Risikomanagement, Fondsbuchhaltung, Registerführung und Transferstellen-Service. Und wir erbringen diese Leistung sowohl für den Versicherungskonzern, der Signal Iduna, als auch für Drittkunden. Und das in den Asset-Klassen Private Equity, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Private Debt und Real Estate.
Wunderbar. Christian, schön, dass du hier bist und danke für das Intro. Wenn wir jetzt einmal zum Thema des Tages kommen, ELTIF, müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, was das überhaupt ist. Also ELTIF steht für European Long-Term Investment Fund. Und vielleicht nähern wir uns dem Ganzen einmal vom Big Picture, dem Regulierungsrahmen. Und hier steht im Vordergrund vor allen Dingen die ELTIF-Verordnung, also eine 2015 verabschiedete EU-Verordnung. Und Ziel der Verordnung war, Kapital gezielt in Projekte mit langfristigem Finanzierungsbedarf zu lenken und damit dann eben Wachstum, Innovation und vor allen Dingen die grüne Transformation in der EU zu finanzieren. Was jetzt hier auch ein zentraler Aspekt ist, auch Privatanlegern sollen gezielt Investitionen in nicht börsennotierte Vermögenswerte, wie jetzt Infrastruktur, Unternehmensbeteiligung, also PE und VC unter anderem, und Private Debt erleichtert werden, was ja zuvor vor allen Dingen nur institutionellen und sehr vermögenden Investoren offen stand. Und mit der Zulassung als ELTIF erhalten Fonds auch einen EU-Vertriebspass, können also durch dieses EU-Regime grenzüberschreitend sowohl an institutionelle als auch an Privatanleger vertrieben werden. Und die Fondskategorie ELTIF hatte im Markt zuerst eigentlich nicht so wirklich Fuß gefasst. Bis Ende 2023 gab es weniger als 100 ELTIFs, die registriert waren bei der ESMA. Und Hintergrund waren hier einige Punkte, die dann im Rahmen von einer größeren Reform ELTIF 2.0 aufgegriffen und auch ausgebessert wurden auf EU-Ebene. Seit Anfang 2024 sind jetzt diese neuen Regeln anwendbar, die unter anderem jetzt vorsehen, erstens mehr Flexibilität bei der Allokation innerhalb von ELTIFs, dann zweitens werden jetzt auch semi-offene Konstruktionen dadurch möglich, darauf kommen wir gleich nochmal im Detail zurück, drittens haben wir mehr Flexibilität für Dachfondsstrukturen und viertens haben wir auch wesentliche Verbesserungen bei den Vertriebsvorgaben im Retail-Bereich. Also es entfällt der regulatorische Mindestanlagebetrag von 10.000 Euro und vor allen Dingen auch die separate Geeignetheitsprüfung und die Vermögensobergrenze von nicht mehr als 10% am Gesamtvermögen vom Durchschnitts-Retail-Anleger. Also haben wir im Ergebnis jetzt mit ELTIF 2.0 einen großen Baukasten, der deutlich mehr Spielraum und Kombinationsmöglichkeiten für Initiatoren bietet.
Herr Christian, wie nehmt ihr denn jetzt die Akzeptanz des ELTIFs seit der Novelle Anfang 2024 zu einem bei den Initiatoren und zu anderen bei den Anlegern wahr?
Nun, die Akzeptanz des ELTIFs ist spürbar gestiegen. Bei Initiatoren deutlich, bei Anlegern zunehmend, aber hier noch mit bestehendem Aufklärungsbedarf. Warum ist die Akzeptanz unserer Meinung bei Initiatoren deutlich gestiegen? Das starke Wachstum der Private Markets, das beobachtet ihr ja auch, schafft Nachfrage und neue Anwendungsfelder. Die ELTIF-Novelle, die vereinfacht den Vertrieb und die Platzierung. Und immer mehr internationale Asset Manager, ihr nanntet davon ja schon den einen oder anderen, öffnen ihre Private Market Strategien für Retail-Investoren. Aktuelle Kooperationen von Banken und Neobrokern mit Private Equity Anbietern zeigen diese Dynamik. Warum steigt die Akzeptanz bei Anlegern zunehmend? Mit dem Disclaimer langsamer, muss ich dazu sagen. Die Markttiefe, also Anzahl der Produkte, Volumina, die ist noch begrenzt und es gibt halt nur kurze Track Records der Produkte und Berater und Vertriebe befinden sich zudem noch in einem Entwicklungsprozess, um mit diesen neuen Produktkategorien Erfahrungen zu sammeln und diese dann auch in den entsprechenden Prozessen zu leben.
Seht ihr auch Vorbehalte bzw. Unsicherheiten bei den Initiatoren in Bezug auf den LTIF?
Ja, trotz der angesprochenen positiven Dynamik kann ich das bestätigen, ja, dass es da noch Unsicherheiten und Vorbehalte gibt. Wo sind die zu identifizieren? Erstens im Vertrieb und im Marktzugang. Denn der Vertrieb an Retail-Investoren unterscheidet sich grundlegend vom institutionellen Geschäft. Also Initiatoren, die keine bestehende Retail-Plattform oder Vertriebsnetzwerke bevorraten, die stehen halt vor strukturellen Herausforderungen, wenn sie halt keinen etablierten Partner haben und diese Distributionskanäle nutzen können. Zweitens, sicherlich ein Vorbehalt auch daran zu sehen, dass es relativ schwierig ist, auch das in bestehende Konzepte und Setups zu integrieren. Ja, viele Anbieter wollen ihre laufenden institutionellen Strukturen und Prozesse nicht stören. Und die Integration oder der Aufbau eines separaten LTIFs oder einer LTIF-Struktur erfordert zusätzliche Ressourcen, Anpassung von Strukturen, Prozessen in bekannten Bereichen, Kapitaleinwerbung, Kapitalabruf, Investitionsmanagement, um nur einige Felder zu nennen. Und last but not least spielt sicherlich auch das Thema Zielgruppe und Reputationsrisiko noch eine Rolle. Das heißt, viele wägen erstmal ab zwischen attraktiven Renditeversprechen, dann der inhärenten Illiquidität von Private Markets Produkten und dem möglichen Reputationsrisiko im Falle negativer Marktentwicklung, insbesondere im Retail-Geschäft. Und das sind, glaube ich, so die drei Vorbehalte und Unsicherheiten, die uns da häufiger begegnen.
Sehr spannend, Christian. Vielen Dank. Werfen wir jetzt vielleicht mal einen Blick auf die Assetklassen, in die so ein LTIF investieren kann. Der LTIF genießt jetzt sehr flexible Strukturierungsmöglichkeiten. Das Spektrum der Vermögensgegenstände, in die der LTIF investieren kann, ist sehr weit. LTIFs können beispielsweise in Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur und andere Sachwerte investieren. Laut einer Studie von Scope fokussieren sich die bisher vertriebenen LTIFs überwiegend auf die Kategorien Private Debt, Private Equity und Infrastruktur, aber auch sogenannte Cross-Asset- oder Multi-Asset-Produkte, das heißt Produkte, die eine oder mehrere Strategien abdecken oder verbinden, sind hier denkbar. Nico hat es eben schon gesagt, der LTIF verspricht damit ja jetzt Privatanlegern Zugang zu Asset-Klassen, die bislang eher institutionellen oder sehr vermögenden Investoren vorbehalten waren. Christian, mich würde mal interessieren, bei welchen Asset-Klassen ihr im Rahmen der Produktkonzeptionierung jetzt ein besonders großes Interesse seht.
Besonders großes Interesse, Private Equity und Private Debt. Die Märkte und die Asset-Klassen haben sich ja über Jahre weitestgehend institutionalisiert. Das heißt, diese können Anforderungen von Retail-Produktkonzepten weitestgehend abbilden und sind natürlich jetzt auch als Diversifikationsbaustein für die Vermögensallokation von Retail-Anlegern zugänglicher. Und als zweite Asset-Klasse, die da besonders großes Interesse in unseren Augen hervorruft, das ist das Thema Infrastruktur und erneuerbare Energien. Das begründet sich darauf, dass der Kapitalbedarf in den Bereich Energieinfrastruktur zukünftig nicht allein von Staaten und Institutionellen gedeckt werden kann. Und die bietet spannende Möglichkeiten, auch Teil dieses Transmissionsprozesses als Anleger zu werden, aktiv mitzugestalten und daran zu partizipieren.
Lass uns nochmal tiefer beim Thema Vertrieb einsteigen. Welche Vertriebswege stehen denn für LTIF-Produkte grundsätzlich zur Verfügung und welche Ansätze verfolgen größere bzw. kleinere Anbieter hier typischerweise?
Also ich glaube, zum Thema, wie positioniere ich ein LTIF-Produkt und vertreibe es, gibt sicherlich zwei Kernfragen, die man sich stellen muss. Erstmal, welche Möglichkeiten gibt es für den Vertrieb und welche Herausforderungen stellen sich für den Vertrieb? Also die erste Frage zu beantworten. Grundsätzlich gibt es ja eine Vielzahl von Vertriebsmöglichkeiten für LTIFs. Direktvertrieb, Banken, Finanzanlagevermittler, Investment- oder Vertriebsplattformen, Online-Plattformen, Neobanken oder Versicherungen, die auch LTIFs perspektivisch jetzt als klassisches Anlagefondsgebundenes Produkt in Erwägung ziehen könnten. Und vor allem kleine und mittelständische Institutionen versuchen, die gesamte Breite dieser Kanäle, die ich da aufgezählt habe, zu nutzen. Größere Anbieter setzen dagegen auf Kooperationen oder Joint Ventures mit Plattformen für Privatbanken, die skalierbaren Zugang, Verwaltung und Schulung und Beratung kombinieren. Aus unserer Sicht bleibt jetzt echt spannend zu beobachten, wann diese skalierbaren Plattformen, Banken und Neobanken, ihre Plattformen auch für weitere LTIF-Anbieter aus dem mittelständischen Segment öffnen und nutzbar machen. Nichtsdestotrotz, und das ist die Antwort auf die zweite Frage, die man sich stellen sollte, nämlich welchen Herausforderungen begegnet man denn insbesondere im Retail-Vertrieb? Und das ist die Integration in Retail-Vertriebsstrukturen. Und da ist es entscheidend, auch die richtige Plattform, die richtigen Partner zu finden, die skalierbare Kundenbasis bevorraten, die standardisiert Onboarding- und Abwicklungsprozesse sicherstellen, also das ganze Thema KYC, Zeichnungsprozesse, Vertriebspartner, Schulen, laufend unterstützen und das natürlich alles MiFID-konform gewährleisten. Und der Erfolg eines LTIF-Produkts hängt maßgeblich von diesen professionellen, skalierbaren und regulatorisch konformen Strukturen ab. Ja. Wenn man es da schafft, eine enge Kooperation mit einer Vertriebsplattform und Partnern so zu konzipieren, strukturieren, dann lässt sich auch wirklich richtig Marktpotenzial ausschöpfen.
Ja, vielleicht kannst du uns noch mal einen ganz kurzen Überblick geben, worauf es denn für eine gelungene Vertriebsstrategie am Ende eigentlich ankommt.
Da gäbe es sicherlich einige Punkte zu nennen. Im Retail-Bereich entscheidet aber maßgeblich die Kompetenz der Berater über den Vertriebserfolg. Ich habe eben über die Strukturen gesprochen, aber maßgeblich ist der Berater. Finanzberater und Kundenbetreuer, die sind hier die zentrale Schnittstelle. Die müssen insbesondere LTIF und die dem LTIF zugrunde liegenden Assetklassen und das Produktwissen ja vermitteln und Vertrauen aufbauen. Dafür braucht man gezielte Schulungen, klare Informationsangebote, Transparenz. Und parallel dazu muss Track Record Wissensplattformen ja entstehen, was ja auch passiert, um langfristig über Berater Vertrauen und Marktwachstum zu fördern. Und auch wenn jetzt die regulatorischen Hürden abgebaut wurden, weiterhin gilt ja für den Retail-Bereich und das ist für den LTIF genauso, LTIFs werden verkauft, nicht gekauft. Und genau in dem Punkt müssen gerade Initiatoren aus dem institutionellen Bereich im Retail-Geschäft umdenken.
Du hast gerade ein spannendes Stichwort aufgebracht, Christian, mit dem Vertrauensaufbau. Was ich mich frage, wie blicken eigentlich die institutionellen Investoren auf die Demokratisierung der Private Markets?
Na, der institutionelle Anleger, der hat ja schon länger direkten Zugang zu Private Markets. Und die betrachten natürlich die Asset-Klasse auch weiterhin als zentral und festen Bestandteil ihrer Allokation. Man könnte aber auch da die eine oder andere These aufstellen, welche Chancen sich für einen oder die institutionelle Landschaft stellt. Also These 1 beispielsweise, der LTIF als eine Lösung für die Grenzen der Kapitalbereitstellung. Also der künftige Kapitalbedarf, das haben wir eben ja schon mal angesprochen, der Realwirtschaft kann von institutionellen Investoren allein nicht gedeckt werden. Und viele klassische institutionelle, wie etwa Versicherungen, Pensionskassen oder Versorgungswerke, sind aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben in ihren Investitionsmöglichkeiten begrenzt. These 2, der LTIF könnte neue Formen der Zusammenarbeit schaffen. Das heißt, LTIF-Strukturen investieren in Zukunft immer öfter gemeinsam mit institutionellen. Aktuelles Beispiel, zum Beispiel Engagement des Klima-Invest bei Amprion. Thesa 3, der LTIF könnte sowas wie ein Brückenbauer für zum Beispiel Banken sein. Über LTIFs können dann Banken eine institutionelle Anteilsklasse effizient für zum Beispiel das eigene Depot A und gleichzeitig eine Retail-Anteilsklasse fürs Depot B kombinieren. Und da könnte man ein gleichgerichtetes Interesse von Bank als Institutioneller und Kunde einleiten und so eigentlich ein Modell aufsetzen, das institutionellen und Retail-Zugang sinnvoll miteinander verbindet. Das sind alles erstmal Thesen, die vielleicht die ein oder andere Transaktion im Markt ein Konzept belegt und man schauen muss, ob diese Chancen dann auch sich dementsprechend entwickeln.
Schauen wir uns vielleicht einmal weiter die Struktur dieser Vehikel an. Die LTIF-Verordnung selbst geht ja im Grundmodell von einer geschlossenen Fondsstruktur aus. Das heißt, LTIFs können jetzt auch ausnahmsweise in einer offenen, semi-liquiden Variante aufgelegt werden, die dann den Anlegern vor der Liquidationsphase des LTIFs ein Rückgaberecht gewährt und eine durchgängige Zeichnung erlaubt. Bei den Vermögenswerten, die so ein LTIF investiert, handelt es sich jetzt aber mehr oder weniger um illiquide Assets, was ja dann im Widerspruch zu einem täglichen Ein- und Ausstieg stehen würde. Diese offenen Gestaltungen gehen also nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zu beachten sind hier zum Beispiel Vorgaben im Hinblick auf eine einzuhaltende Mindesthaltedauer, gewisse Rückgabefristen bzw. Rücknahmeintervalle, in denen dann ein Kauf und Verkauf von Anteilen möglich ist, sowie die im LTIF vorzuhaltende Mindestliquidität, um dann diese Rückgaben am Ende auch zu bedienen. Das sind dann Produkte, die quasi ununterbrochen laufen, sogenannte Evergreens, und um Produkten mit unbegrenzten Laufzeiten nahe zu kommen, werden diese Evergreen-LTIFs mit Laufzeiten von mehreren Jahren versehen. Wenn man jetzt mal auf den Markt blickt, dann ist ja dieser eher als Ausnahme konzipierte Fall des LTIFs mit semi-liquider Struktur am Ende ja sogar eher der praktische Hauptfall. Laut Scope sind, glaube ich, mehr als die Hälfte der im Jahr 2042 aufgelegten LTIFs eben solche halboffenen bzw. semi-liquiden Produkte. Christian, Frage an dich. Welche Herausforderungen stellen sich beim LTIF bei offenen bzw. semi-liquiden Ausgestaltungen im Vergleich zu geschlossenen Produkten?
Also die Herausforderung stellt sich bei Retail-LTIFs dahingehend, dass hier illiquide und liquide Komponenten kombiniert werden. Das betrifft dann verschiedenste Bereiche der Produkte, beispielsweise die Bewertung. Es muss auf der einen Seite ein illiquide Vermögenswert bewertet werden und auf der anderen Seite ein liquider Vermögenswert. Und da liegt natürlich die Herausforderung darin, beides miteinander zu kombinieren. Also die tägliche Bewertbarkeit von liquiden Assets und meist eher quartals- oder monatliche Bewertung von illiquiden Assets. Und diese hybride Bewertungslogik, wenn man das umsetzt, schafft natürlich Transparenz, ohne diese Langfristorientierung, dem der LTIF ja innewohnt, zu gefährden. Rückgaben sind ja unter dem LTIF 2.0 auch grundsätzlich möglich, wenn ausreichend Liquidität vorhanden ist. Gängige Modelle, die beinhalten aktuell Lock-up-Phasen, quartalsweise Rückgabefenster, Rückgabe-Caps auf den Nettoinventarwert oder auch Kündigungsfristen. Und wir sehen Mechanismen wie Gating, Soft-Lock-ups, also Notice-Periods, die planbare Steuerung von Rückgaben auch versuchen abzubilden, und technisch erfolgen Rückgaben und werden zukünftig technisch über digitale Plattformen und automatisierte und standardisierte Prozesse erfolgen, erste Anbieter erproben, zudem solche internen Matching-Systeme als Zweitmarktansatz. Best Practice, glaube ich, ist da auch Gleichgewichte zu finden zwischen Liquiditätspuffer, Bewertung, transparenter Kommunikation. Warum? Weil die Herausforderung, nach denen ihr ja gefragt habt, ist, dass der Retailmarkt planbare Rückgaben und Transparenz benötigt, ja, und keine Illusion vollständiger Liquidität.
Welche Überraschungen gibt es denn hier vielleicht bei diesem Thema Liquiditätsplanung für PE und auch für Inframanager, die jetzt zum ersten Mal ein LTIF auflegen?
für Private Equity und Infrastrukturmanager, die das zum ersten Mal tun, liegt die größte Überraschung meist im unterschiedlichen Zeichnungs- und Investitionsprozess, den sie kennen. Während also die bekannten klassischen geschlossenen Fonds mit einer begrenzten Zeichnungsphase und Investitionsphasen und dazu über ein Kapitalabrufen operierten, vergleichbar mit einem Kaltstart im Rennsport, beginnt der LTIF, insbesondere in offener Form, häufig mit einem fliegenden Start. Kapital, investierbare Assets müssen zeitnah bereitstehen, um auch Anlegergelder unmittelbar zu allokieren. Und das erfordert vorausschauendes Liquiditäts- und Portfoliomanagement. Das ist eine andere Übung als in einer geschlossenen Fondsstruktur. Und viele Anbieter nutzten zum Beispiel strukturierte Warehouse-Lösungen, um Zeichnungsbeträge zwischenzuparken oder direkt in bestehende Investments zu investieren. Es werden kurzlaufende Private-Debt-Instrumente oder verzinsliche Brückenfinanzierungen eingesetzt, um laufende Erträge zu generieren oder auch typische J-Curve-Themen abzuflachen. Und diese operative Dynamik, ja, die stellt für viele Manager, die aus dem institutionellen Bereich kommen, eine neue Herausforderung dar. Zugleich aber auch eine Chance, ja, Prozesse zu optimieren und Produkte stärker dann auf den Retail-Markt auszurichten.
Danke, Christian. Durch LTIF 2.0 wurde jetzt auch erstmals die Möglichkeit geschaffen, LTIFs als reine Dachfonds aufzulegen. Wie bewertet ihr diese Möglichkeit?
Also unserer Sicht war das ein wichtiger und richtiger Schritt, dass die LTIF-Verordnung nun auch die Konzeption als Dachfonds ermöglicht. Dadurch erhalten insbesondere Retail-Anleger ja auch einen einfachen und zugleich voll regulierten Zugang zu einem breit über Zielfonds diversifizierten Portfolio, was insbesondere im Hinblick auf Risikostreuung ja von Vorteil sein kann. Und für viele Asset Manager, wir sprachen über die Herausforderung in der Umsetzung, ist die Form eines Dachfonds als praktikabler Einstieg in das Thema LTIF sicherlich auch zielführend, da zum Beispiel bestehende Strukturen und auch Zielfondsstrukturen lassen sich natürlich nutzen und dadurch ist die Implementierung im ersten Schritt häufig einfacher realisierbar als in anderen Konzepten.
Wenn wir jetzt einmal ein bisschen rauszoomen und mal ein bisschen in den Ländervergleich schauen. Wir haben den Großteil der LTIFs aktuell in Luxemburg registriert. Auf der aktuellen ESMA-Liste sind es insgesamt 235 LTIFs und davon sind knapp 140 in Luxemburg. Platz 2 geht dann an Frankreich mit ungefähr 60 LTIFs. Und seitdem wir jetzt in Deutschland unsere BaFin-FAQs haben zum Thema LTIF, ist jetzt so langsam auch der deutsche Markt zum Leben erwacht. Jetzt kannst du natürlich trotzdem hier noch die LTIFs an einer Hand abzählen aktuell. Aber ja, ihr seid ja hier sozusagen auch bei den Vorreitern vorne mit dabei. Wie seht ihr denn die Aussichten für die deutschen LTIFs? Also seht ihr da ein zunehmendes Interesse, dass sich jetzt immer mehr Initiatoren da dran trauen, jetzt um die Zulassung konkret bemühen? Oder sagt ihr, Deutschland ist im Vergleich zu Luxemburg vielleicht einfach weniger attraktiv, weniger etabliert als Jurisdiktion, dass die meisten, die sozusagen so frei sind, dann doch immer Luxemburg wählen würden? Da würde mich interessieren, was eure Einschätzung ist.
Wir als Haus betrachten die Frage nicht unter dem Aspekt, ich sag mal, für oder gegen Standort oder ob es da Nachholbedarf gibt. Die Luxemburger Aufsicht beispielsweise war der Deutschen einfach zeitlich voraus. Und beide waren total dialogorientiert und auch konstruktiv. Und wir leben ja in beiden Jurisdiktionen gerne LTIFs auf. Und deshalb ist zentral aus unserer Perspektive andere Fragen, nämlich welches Produktkonzept verfolgt denn der Initiator? Mit welchem Partner soll das abgebildet werden? Welche Vertriebsstrategie verfolgt er, damit wir mit ihm gemeinsam sicherstellen, dass das ein erfolgreiches Produkt wird? Und insbesondere die Vertriebsstrategie ist dabei natürlich von ganz großer Bedeutung. Also denkt der Initiator zum Beispiel eher deutschlandbezogen oder eher paneuropäisch? Welche Schnittstellen zu Plattformen, Verwahrstellen existieren denn? Netzwerke können da genutzt werden. Gibt es da die Möglichkeit, europäische Bankennetze, Neobanken oder auch Brokerplattformen einzubinden? Und das sind zentrale Fragestellungen, die so einer Wahl der Jurisdiktion vorausgehen müssen. Und man darf ja nicht außer Acht lassen, dass sich der Markt da auch spürbar jetzt verändert. Ne? Digitalisierung, Konsolidierung, Spezialisierung von vielen Modellen, die man da auch sieht. Viele Asset Manager trennen ja auch heute ELTIF-Vehikel organisatorisch vom klassischen AFM-Geschäft. Da wird dann eine Make-or-Buy-Entscheidung getroffen, ob man das selbst oder mit Dienstleistern umsetzt. Und das bietet ja Chancen für den deutschen als auch den Luxemburger Standort. Beide Standorte haben eine extrem starke Dienstleisterlandschaft und wissen ja, wie man, ich sag mal, in einer kollaborativeren Marktstruktur miteinander arbeitet. Und deswegen nicht das eine oder andere, sondern ich glaube, da haben beide mit dem Ziel, den höchstmöglichen Erfolg für einen Initiator darstellen, ihre Berechtigung.
Ohne den Vergleich jetzt zwingend weiter bemühen zu wollen, ihr habt ja einen der ersten deutschen ELTIFs aufgelegt. Mich würde daher trotzdem mal interessieren, wie da so eure Erfahrungen im Hinblick auf das Zusammenspiel mit der BaFin waren. Also insbesondere in Bezug auf das Genehmigungsverfahren beziehungsweise der Time to Market.
Also unsere Erfahrung im Hinblick auf Zusammenspiel. Wir haben ja den ersten deutschen semi-liquiden ELTIF aufgelegt. Und darauf sind wir als Haus natürlich ein wenig stolz, weil das auch Pionierarbeit war und zum ersten Mal gemacht wurde. Und wenn etwas zum ersten Mal gemacht wurde, geht das natürlich nicht so schnell wie beim zweiten Mal. Und wie bereits angesprochen, hat da die CSSF, also die Luxemburger Aufsicht, einen zeitlichen Vorsprung gehabt. Und in allen anderen Belangen hat da die BaFin dem nicht nachgestanden.
Wenn wir jetzt einmal so auf den Strauß an Regulatorik schauen, der uns vorliegt, also einmal die reformierte ELTIF-Verordnung, dann die RTS, die auch noch die verbleibenden operativen Fragen beantworten sollte und auch die BaFin-FAQ, wie bewertet ihr die vorhandene Guidance? Also beobachtet ihr mit Blick auf die Rahmenbedingungen Unsicherheiten oder Nachbesserungsbedarf oder seid ihr so mit dem Regelwerk eigentlich schon ganz zufrieden?
Also bezüglich der vorhandenen Guidance, RTS und BaFin-FAQ, in Bezug auf die ELTIF-Verordnung gut und umsetzbar, BaFin-FAQ hilfreich und zielführend. Und ich glaube, man muss diesen Regelwerken jetzt auch die Möglichkeit geben, zu atmen, in die Umsetzung zu kommen. Und sollte sich dann weiterer Harmonisierungsbedarf ergeben, wird darauf auch, glaube ich, zeitnah, wie es auch immer in der Vergangenheit war, reagiert werden.
Lass uns vielleicht nochmal auf die spezielle Schnittstelle PE und ELTIF zu sprechen kommen. Christian, was spricht denn deiner Ansicht nach dafür, eine PE-Strategie über das ELTIF-Regime abzubilden? Und wo seht ihr in der Praxis vielleicht schon konkrete Änderungen oder Verbesserungen durch ELTIF 2.0?
Also zur Frage, was für eine Verfolgung einer Private-Equity-Strategie im ELTIF-Regime spricht und ob sich durch ELTIF 2.0 daran was ändern wird, dafür spricht meiner Meinung, dass es vor dem ELTIF grundsätzlich schwierig war, für Retail-Investoren in Private Equity zu investieren, diese zu erreichen. Und das ändert sich nun definitiv. Schaut man mal in die Historie, litten ja bisher Privatanlegerstrukturen unter Regulierungshürden wie hohe Mindestzeichnungen, technisch aufwendigen Onboarding oder aus diesen manuellen Zeichnungsprozessen. Und diese Hindernisse waren für Asset Manager, Banken und Plattformen extrem schwer skalierbar. Hohe Mindestzeichnungssummen sind beim ELTIF jetzt Vergangenheit. Und technisch schafft ein vertrautes Instrument Abhilfe. Die Depotbank verwarf für Kyrbalo-Kunde. Das heißt also, und das kennen wir ja alle, wird also ein ELTIF jetzt bei einem Zentralverwahrer, wie zum Beispiel Clearstream oder Euroclear hinterlegt, kann er direkt über die Depots der Anleger gehalten und gehandelt werden. Mit automatisierter Abwicklung, tagesaktueller Bewertung und klarer Depotfähigkeit. Und diese Entwicklung öffnet die Tür für standardisierte Orderprozesse, Reporting, breiter Vertrieb über die verschiedensten Kanäle. Das heißt also, die alte, in Anführungszeichen, Globalurkunde wird jetzt zum zentralen Baustein dieser Demokratisierung vergleichbar mit der Rolle der Globalurkunde bei UCITS für liquide Märkte. Und das ist natürlich für Anbieter, Anleger, Berater und Plattformen eine bewährte Infrastruktur, von dem diese jetzt profitieren. Und das bedeutet, dadurch ist jetzt auch die Basis nochmal nachgeschärft
für ähnliche Abwicklungen, die auch bei anderen Fondsprodukten im Retail-Bereich schon funktionieren, mit notwendiger Transparenz. Zur weiteren Verfolgung, was dafür spricht, ist natürlich die weitere Professionalisierung von Infrastrukturen, dass jetzt Plattformen sind, Vertriebsnetze verwahrstellen, alle entwickeln aktuell digitale Lösungen, um Zugänge zu erleichtern und Private Markets und Private Equity im Speziellen werden damit fester Bestandteil des eher klassischen Fondsangebots. Ich glaube auch, dass nicht nur das überarbeitete Regelwerk regulatorisch, technisch Schwung in diese Veranstaltung gebracht hat, sondern auch Themen wie die Möglichkeit von Sparplänen, die Integration in Altersvorsorgeprodukte, die müssen eigentlich in Überprüfung der eigenen Strategie als Private Equity Manager und ob ich so etwas verfolge, eine große Rolle spielen. Ja? In Deutschland gibt es so ähnliches Potenzial. Wenn man sich Studien anschaut, dass irgendwie 40% der Haushalte laut Bundesbank über Nettofinanzvermögen von 150.000 Euro verfügen, also etwa 16 Millionen Haushalte und etwa 2/3 davon haben bislang keinen Zugang zu Private Markets. Das heißt also, selbst wenn wir mal eine vorsichtige Allokation von 5-10% in illiquide Anlagen überlegen, dann haben wir da irgendwie schon mal ein Marktvolumen von 150 Milliarden Euro. Deswegen ELTIF meiner Meinung nach echt ein zukunftsfähiges Instrument für langfristige PE-Anlagestrategien. Und da glaube ich auch, dass ich das nachhaltig etablieren kann.
Vielleicht noch eine Sache, die mir in dem Zusammenhang noch auf der Zunge brennt. Es wird jetzt gelegentlich behauptet, dass an Privatanleger vertriebene Produkte, wie eben so ein Private Equity fokussierter ELTIF, als Verpackung für Assets zweiter Klasse dienen. Also dass damit gerade das vertrieben wird, was institutionelle Investoren nicht haben wollen. Der Volksmund nennt das, glaube ich, Resterampe. Die Bedenken sind jetzt auch im Kontext des Private Market Launch bei Trade Republic vielfach geäußert worden. Und mich würde mal interessieren, was da eure Einschätzung zu ist.
Also diese Einschätzung teile ich nicht. Gegenfrage, warum sollte ein etablierter Private Equity Manager seine Reputation aufs Spiel setzen, indem er minderwertige Assets an Privatanleger vertreiben. Wir reden hier ja über renommierte Häuser mit globalem Track Record, Milliarden Volumina und die versuchen ja gerade einen weitgehend unerschlossenen Markt zu erschließen und der ELTIF bietet ja die Möglichkeit, gerade mit bewährten Strategien in regulierten, transparenten Rahmen Privatanleger die Themen zugänglich zu machen. Ich glaube nicht, dass das jemand mit Abstrichen bei der Qualität der zugrunde liegenden Investments bei der Markterschließung macht. Im Gegenteil, der Erfolg des ELTIFs-Modells wird doch genau entscheidend davon abhängen, dass Produktqualität, Governance, Anlegervertrauen, dass es höchsten Standards genügt, was wir da tun oder die Anbieter tun. Und langfristig wird sich da auch nur derjenige durchsetzen, der diese Erwartungen konsequent für den Retail-Anleger auch erfüllt.
Vielen Dank für den spannenden Einblick, Christian. Wenn du mal ganz tief in die Glaskugel schaust, wie schätzt du die Zukunft des ELTIFs ein? Also wie schnell und wie gut wird sich das Regime deiner Meinung nach weiter etablieren?
Also unsere Einschätzung zum Thema Zukunft des ELTIFs, der ELTIF 2.0 hat ein super Markt-Timing. Er erreicht den Markt in einer Phase steigender Nachfrage nach insbesondere realwirtschaftlichen Investitionen, wir sprachen das ja schon an, Infrastruktur, Energiewende, Private Debt. Und er vereint Zugang zu privaten Märkten, Retail-Kompatibilität, europäische Standardisierung und schafft erstmals wirklich einen vollumfänglich nutzbaren Ansatz für einen Privatanleger. Die weitere Etablierung aber wird natürlich maßgeblich davon abhängen, wie sich eine Marktgröße, die Produktbreite, qualifizierte Beratung, standardisierte Prozesse und auch digital integrierte Vertriebsplattformen, die vielleicht die zukünftige Anlegergeneration noch stärker abholen, ausbilden. Und entscheidend ist natürlich auch die Einbindung kleinerer, mittlerer Initiatoren und Anbieter, um wirklich ein offenes und innovationsfähiges ELTIF-Ökosystem zu fördern. Und wir glauben fest daran, wenn diese ganzen Voraussetzungen sich entwickeln und erfüllen, dann hat der LTIF 2.0 wirklich ein Potenzial, ein Meilenstein auch für uns alle in der alternativen Fondslandschaft zu werden. Ähnlich wie so ein iPhone-Moment, der dann den Zugang für Anlagen dauerhaft verändert, obwohl er jetzt vom Ansatz ja nichts Neues ist, nur in einem neuen regulatorischen Gewand abgebildet wird.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Ein ganz passendes Zitat haben wir kürzlich im Handelsblatt gelesen. Dort haben die Kollegen geschrieben, dass es wohl noch einige Zeit dauert, bis sich der LTIF vollends in der Fondslandschaft etabliert hat, aber es schon jetzt ein sehr spannendes Produkt ist für alle, die wissen, was sie tun. Von daher schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und bleiben wir optimistisch. Christian, vielen Dank für deine Zeit.
War super spannend.
Sehr gerne, danke euch.